SWR 2 aktuell.
Mit Katja Burg und mit diesen Themen bis 12:30. Schäden minimieren. 3 Monate nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Seelischer Beistand ist vonnöten. Ich habe mit einer Therapeutin über ein mobiles Angebot gesprochen. Konsumenten entkriminalisieren, was die Debatte um die Legalisierung von Cannabis voranbringen könnte. Ein Gespräch mit dem FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann. Und Wirtschaft beobachten. Die Konjunktur läuft nicht so rund wie erwartet. Unser Wirtschaftsredakteur bewertet die Aussagen der führenden Forschungsinstitute, deren Wissenschaftler haben sich am Vormittag geäußert. Es gibt ein Thema bei den politischen Verhandlungen, bei den Sondierungen zu einer neuen Regierungskoalition, das sich schon durch die ganze Woche durchzieht und das erstaunlicherweise keines ist, das etwas mit der Klimakrise oder mit den Staatsfinanzen zum Beispiel zu tun hat. Es geht nämlich um die Legalisierung von Cannabis bzw. die Straffreistellung von Konsumentinnen und Konsumenten. Der SPD-Bundestagsabgeordnete und ehemals Vorsitzende des Bundes deutscher Kriminalbeamter Sebastian Fiedler hat dazu im Deutschlandfunk heute früh Folgendes gesagt.
Man müsste bei den Konsumentinnen und Konsumenten eine andere Brille aufsetzen, so will ich es mal formulieren. Und das ist nicht mehr die Brille des Strafrechts, weil der Gedanke, dass wir mit der Polizei oder mit der Justiz bei Konsumierenden irgendwas Positives bewirken könnten, den müssen wir vielleicht mal etwas abstreifen und wir müssen eine gesundheitspolitische Brille aufsetzen und die Ressourcen, die dadurch bei Justiz und bei Strafverfolgung frei werden, die sollten wir besser in die Bekämpfung der organisierten Kriminalität lenken, denn da sind sie richtig aufgehoben.
Soweit Sebastian Fiedler, SPD-Bundestagsabgeordneter und ehemals Vorsitzender des Bundes deutscher Kriminalbeamter. Entkriminalisierung der Szene heißt also auch bessere Betreuung der Betroffenen. Darüber spreche ich mit Andrew Ullmann. Er ist FDP-Bundestagsabgeordneter und Gesundheitspolitiker. Was halten Sie von dem Vorschlag, Konsumentinnen und Konsumenten entkriminalisieren und dafür besser betreuen?
Halte ich eigentlich sehr viel, denn es geht genau in die gleiche Richtung, die wir als FDP-Bundesverband eigentlich verabschiedet haben bei unserem Programm, wo wir auch da den Blick auf den Konsumenten gelenkt haben. Wir wollen eine kontrollierte Freigabe von Cannabis bei Erwachsenen und auch das Geld, das da freigeht, wollen wir nicht nur zur Entkriminalisierung oder auch die Bandenkriminalität Bekämpfung, sondern auch zur Prävention, Suchtbehandlung und Beratung einsetzen, um auch die Menschen auch zu erreichen, die ein Suchtproblem haben.
Wie viel könnte man denn sparen für die Betreuung von Suchtkranken, wenn man sie entkriminalisierte? Wie viel Potenzial sehen Sie da?
Da muss man ja gucken, das sind zweierlei Gesichtspunkte. Auf der einen Seite haben wir den Konsumenten, der straffällig wird. Das kann auch einfach eine Party mal gewesen sein, ohne dass er jetzt süchtig ist. Da würde natürlich auch eine Entkriminalisierung auch stattfinden, weil es betrifft in meinen Augen den Falschen. Es darf nicht den Konsumenten bestraft werden, sondern die Bandenkriminalität, die im Hintergrund ablaufen. Und diejenigen, die suchtkrank sind, und das kennen wir auch von anderen Drogen, es ist ja nicht nur Cannabis, sondern auch Nikotin ist eine Droge, Alkohol ist eine Droge und noch viele andere synthetische Drogen gibt es ja auch noch da draußen, die Probleme bereiten. Da müssten wir halt mehr Prävention bereiten und auch vor allem hier Gesundheitskompetenz bei den Menschen einbringen.
Ist es auch so, dass die Allgemeinheit für ein System bezahlt, das viele Kleinkriminelle quasi erzeugt und dann mit ihnen Gefängnisse und andere Einrichtungen belastet?
Ja genau, so ist es ja dann auch letztendlich, ob die jetzt alle direkt ein Konsument, der erstmalig erwischt wird, ich bin jetzt kein Jurist, sofort ins Gefängnis kommt, weiß ich nicht, aber häufig genug wird es dann auf Bewährung ausgesetzt, aber mir geht es eigentlich darum, die Menschen, die Cannabis jetzt schon konsumieren, dass das nicht unter Strafrecht gestellt wird und wir dafür Sorge tragen, dass auch die Qualität des Cannabis auch besser wird. Es gibt ja durchaus Verlängerungen des Cannabis. Wir wissen nicht, was da immer da drin ist. Die Qualität ist manchmal hundsmiserabel. Und da geht es ja auch um Konsumentensicherheit.
In der Pandemie ist laut offiziellem Suchtbericht der deutschen Hauptstelle der Alkoholkonsum wesentlich mehr gestiegen als der von Cannabis. Es gibt in Deutschland 3 Millionen Alkoholabhängige und 300.000 Cannabisabhängige. Alkohol tötet weit mehr Menschen als Cannabis und es wären vermutlich noch weniger Cannabistote, wenn die Kriminalisierung wegfiele. Wäre es also an der Zeit, da mal ein anderes Konzept zu finden, ein menschenfreundlicheres und auch zuzugeben, dass es dieses Problem gibt und dass viele Menschen eben auch ein Suchtproblem haben?
Ja, ist genau die richtige Richtung. Wir müssen sehen, dass Sucht in vielerlei Schattierungen existieren, zum Teil kulturell auch akzeptiert wird in unserer Gesellschaft, halte ich auch gerade als Mediziner für sehr problematisch. Und Sie haben es ja, die Zahlen ja richtig jetzt zitiert, dass Alkoholkonsum auch tötet. Das hat jetzt auch in der Pandemie auch deutlich zugenommen. Und hier fehlt eigentlich auch mehr Geld in die Prävention und auch eine Suchtbehandlung und Beratung. Und was mir auch natürlich fehlt, es geht jetzt hier um die Erwachsenen. Wir müssen bei den Kindern natürlich verhindern, dass da entsprechende Missbräuche entstehen, nicht nur gegen Cannabis, sondern auch bei Alkohol und Tabak. Und hier bedarf es mehr Initiative in Richtung der Aufklärung, aber auch noch einmal möchte ich hier betonen, dass die Menschen Gesundheitskompetenz erlangen und wissen, was sie dann machen. Und um das zu verhindern im Vorfeld, ist ein immer gut investiertes Geld.
Es gibt viele Länder, die mit der Entkriminalisierung von Kleinkonsumenten gute Erfahrungen gemacht haben, auch hier in Europa, zum Beispiel Portugal. Könnte das ein Vorbild sein?
Ich denke ja. Wir müssen die portugiesischen Daten immer noch genauer ansehen. Wir sind keine Portugiesen, in Deutschland ist immer noch etwas anderes. Aber genau diese Erfahrung, Best Practice in anderen europäischen Ländern, könnte als Vorbild dienen für eine moderne und auch eine menschliche Suchtprävention und Suchtbehandlung von den entsprechenden Konsumenten auch. Und ich denke, das ist ein Weg, den wir gemeinsam beschreiten sollten.
Andrew Ullmann war das. Er ist Gesundheitspolitiker der FDP-Fraktion im Bundestag und selbst auch Arzt. Dass der Brexit einiges an Gesprächsstoff zu bieten hat, auch nach seinem Vollzug, das war allen Menschen, die sich für Politik interessieren, wohl klar. Was nicht so klar und offensichtlich war allerdings, dass einmal geschlossene Verträge nichts mehr wert sein würden. Denn im Moment ist Großbritannien in der Nordirland-Frage aus Sicht der EU-Kommission vertragsbrüchig. Die Europäer haben Vorschläge zur Lösung des Streits vorgelegt. Was aus Großbritannien dazu heute kommt, berichtet Gabi Biesinger.
Premierminister Boris Johnson macht Urlaub in Marbella und entspannt sich beim Malen im Garten. Zeitungsfotos zeigen ihn mit Staffelei und Palette. Als erste Reaktion auf die Brüsseler Vorschläge sagte ein Regierungssprecher darum auch lediglich, man werde sie ernsthaft prüfen und setze auf die Gespräche in den kommenden Wochen. Doch ob die Briten tatsächlich an einem funktionierenden Kompromiss interessiert sind, um das Nordirland-Protokoll praktikabler zu machen, ist fraglich. Zuerst hatte der geschasste Regierungsberater Dominic Cummings getwittert, Johnson habe nie vorgehabt, das Nordirland-Protokoll umsetzen zu wollen. Und nun behauptet der Parlamentarier Ian Paisley Jr., der für die nordirisch-protestantische DUP im Unterhaus sitzt, Johnson habe ihm im Herbst 2019 sogar persönlich versprochen, dass er das Protokoll zwar unterschreiben werde, es aber ändern und wieder aufknüpfen wolle.
Boris Johnson did tell me personally that he would, after agreeing to the protocol, he would sign up to changing that protocol and indeed tearing it up.
Der britische Brexit-Chefunterhändler David Frost hatte bei seiner Rede am Dienstag in Lissabon, bei der er der EU massive Veränderungen des Nordirland-Protokolls antrug, auf eine Journalistenfrage geantwortet, dass Großbritannien Verträge immer mit der Absicht schließe, sie zu erfüllen. Das sei eine Selbstverständlichkeit für das Verhalten der britischen Regierung.
We always sign treaties in good faith and intend to implement them. I hope that's a given about the way we behave.
Für die praktischen Probleme der nordirischen Wirtschaft zeichnen sich nun durch die EU-Vorschläge tatsächlich deutliche Verbesserungen ab. Zollformalitäten, Lebensmittelkontrollen und Medikamentenhandel zwischen Großbritannien und Nordirland sollen deutlich erleichtert werden. Erste Reaktionen nordirischer Unternehmen waren positiv. Doch was die Briten nun vorantreiben, ist der politische Dissens um den Europäischen Gerichtshof EuGH. Der ist in den Verträgen von 2019 als oberste Rechtsinstanz für Handelsstreitigkeiten im Zusammenhang mit Nordirland verzeichnet. Doch im Sommer forderten die Briten recht unvermittelt, den EuGH durch eine neutrale Rechtsaufsicht zu ersetzen, wie es bei anderen Handelsabkommen auch der Fall ist. Politikprofessor Annan Mannan vom King's College London. Die EU wirft der britischen Regierung vor, die Spielregeln ändern zu wollen. Warum die Briten sich plötzlich auf den EuGH eingeschossen haben, ist in Brüssel ein Rätsel. Die Briten haben die Rolle des EuGH im Vertrag 2019 anerkannt. Diese Rolle hat sich nicht geändert. Und Brüssel kommt das nun etwas verdächtig vor, dass das plötzlich für die Briten so ein wichtiges Thema ist. Am Streit um den EuGH dürfte sich nun also in den kommenden Wochen zeigen, ob die Briten tatsächlich Interesse daran haben, das Nordirland-Protokoll pragmatisch für die Wirtschaft alltagstauglich zu machen oder ob es ihnen doch darum geht, das Protokoll platzen zu lassen.
12:14 Uhr. Sie haben es in den Nachrichten sicher verfolgt. Ein Mann hat gestern Abend in Norwegen, genauer in der Kleinstadt Kongsberg, 5 Menschen getötet und 2 verletzt. Der Anschlag mit Pfeil und Bogen wirft bei den Ermittlern viele Fragen auf. Anscheinend war der Verdächtige schon Polizei bekannt wegen Radikalisierungstendenzen. Die Anzeichen auf einen terroristischen Hintergrund, sie verdichten sich. Carsten Schmiester berichtet.
Am Tag danach steht die kleine Stadt im Süden des Landes weiter unter Schock. Kongsberg liegt etwa 80 Kilometer von der Hauptstadt Oslo entfernt und hat gut 22.000 Einwohner. Eine davon ist diese Frau und sie ist wie alle anderen zutiefst erschüttert. Ich bin schockiert und den Tränen nah. Es macht Angst, dass sowas in dem kleinen Kongsberg passieren kann. Der mutmaßliche Täter, ein 37 Jahre alter Däne, der seit Jahren in Kongsberg lebt, hatte gestern Abend an verschiedenen Orten auch bei oder in einem Supermarkt mit Pfeil und Bogen gezielt auf Menschen geschossen und dabei 5 von ihnen getötet. 4 Frauen und einen Mann. 2 weitere Opfer wurden schwer verletzt. Sie liegen auf der Intensivstation, schweben aber nicht in Lebensgefahr. Laut Polizei hat der Mann die Tat noch in der Nacht gestanden. Nach Angaben seines Anwalts kooperiert er mit den Ermittlern. Das Tatmotiv ist allerdings weiter unklar. Der Mann sei in medizinischer Behandlung und Polizei bekannt gewesen, so Kommissar Ole Bredrup Sæverud am Vormittag. Wir untersuchen, ob es sich um einen Terroranschlag handelt. Es ist aber kompliziert, das alles mit einem Motiv zu verknüpfen. Anhand älterer Informationen über den Mann können wir sehen, dass es hier ein Problem mit Radikalisierung gegeben hat. Die Person ist zum Islam konvertiert. Die Tat hat Norwegen geschockt. Die konservative Ministerpräsidentin Erna Solberg, die nach einer Wahlniederlage im September heute ihr Amt planmäßig an den Sozialdemokraten Jonas Gahr Støre übergeben hat, hatte noch in der Nacht den Hinterbliebenen der Opfer ihre Anteilnahme ausgesprochen.
Meldingene som kommer fra Kongsberg i kveld er grufulle.
Die Nachrichten, die wir heute Nacht aus Kongsberg erhalten, sind furchtbar. Es hat mehrere Opfer gegeben. Die Situation ist dramatisch. Ich verstehe, dass viele Menschen Angst haben. Deshalb will ich betonen, dass die Polizei die Lage unter Kontrolle hat.
Derfor er det viktig å understreke at politiet mener de nå har kontroll på situasjonen.
Ihr Nachfolger Støre sprach von einer grausamen und brutalen Tat. Heute hat sich dann auch König Harald dazu geäußert. Der Hof veröffentlichte eine schriftliche Erklärung. Darin heißt es unter anderem, Zitat, ich bin entsetzt über die tragischen Ereignisse in Kongsberg gestern Abend. Wir haben Mitgefühl mit den Angehörigen und Verletzten in ihrer Trauer und Verzweiflung. Norwegen ist ein kleines Land. Wenn die Leute in Kongsberg jetzt so hart getroffen werden, dann steht der Rest der Nation zu ihnen. Zitat Ende. Das Land ist in der Vergangenheit mehrfach zum Ziel von Anschlägen geworden. Zuletzt im August vor 2 Jahren hatte ein 22-jähriger norwegischer Rechtsextremist zunächst seine chinesischstämmige Stiefschwester erschossen und dann eine Moschee in der Nähe der Hauptstadt Oslo überfallen. Er wurde aber überwältigt, ohne irgendwen schwerer zu verletzen und später wegen des Terroranschlages zur Höchststrafe von mindestens 21 Jahren Haft verurteilt. Ebenso wie Jahre zuvor Anders Breivik, der 2011 den bisher schwersten Anschlag in Norwegen verübt hatte. Bei der Explosion einer von ihm gelegten Bombe im Osloer Regierungsviertel und einem anschließenden Amoklauf im Sommerlager der sozialdemokratischen Jugendorganisation auf der nahen Insel Utøya hatte er 77 Menschen ermordet.
Aus dem Ausland wieder zurück ins Inland. Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz ist heute 3 Monate her. Und die Not ist nach wie vor groß. Das Rote Kreuz versorgt noch rund 1.800 Menschen allein im Ahrtal mit einer warmen Mahlzeit am Tag. Die Region ist immer noch weit weg von Normalität. Vor allem Kinder und Jugendliche leiden unter der Situation. Klar, sie sind ja diejenigen, die am wenigsten was dafür können. Gleichzeitig auch die, die an der Lage am wenigsten ändern können. Darüber spreche ich mit Gundula Neukirchen. Sie ist Sozialarbeiterin und demnächst unterwegs mit einem mobilen Team und einem Beratungsbus im Ahrtal. Wie wichtig ist 3 Monate nach der Katastrophe die Nachbetreuung von Kindern und Jugendlichen?
Sehr, sehr wichtig, weil eben, wie Sie schon sagen, die Kinder selber nicht sehr viel tun können. Sie sind zwar jetzt wieder in der Schule und insofern auch täglich beschäftigt und sehen auch und hören auch andere Menschen und Kolleginnen, sag ich mal, Freunde, und darüber natürlich auch reden. Und das ist eben sehr, sehr wichtig. Wichtig ist aber auch, dass den Kindern geholfen wird, die die Katastrophe nicht so gut überstanden haben und also jetzt schon vielleicht irgendwelche Symptome entwickeln würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen.
Die Schule oder der Kindergarten, die Einrichtungen, die normalerweise dafür sorgen, dass Kinder sowas wie ein geregeltes Leben haben, die sind teilweise ja auch schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Das verunsichert ja zusätzlich. Was kann man tun, um den Jüngsten die Sicherheit eines eigenen Raums wiederzugeben?
Ja, also zunächst einmal ist es wichtig, dass die Kinder über das Erlebte sprechen können, dass sie die Chance haben, auch ihre ganz persönlichen kindlichen Wahrnehmungen loszuwerden und auch darüber zu reden, was sie erlebt haben und wie sie auch jetzt die Zeit erleben. Denn es ist ja so, dass ganz viele Kinder und jugendliche Familien eben noch in Notunterkünften, Ferienwohnungen und so weiter untergebracht sind und eben tatsächlich zu Hause erleben, dass die Eltern beschäftigt sind mit Wiederaufbau, mit finanziellen Dingen, die geklärt werden müssen und so weiter. Und oft bleibt da halt auch einfach nicht die Zeit, sich auf diese kindliche Ebene zu begeben.
Das heißt, im Prinzip brauchen die Erwachsenen eigentlich die gleiche Unterstützung. Sie sind ja auch für die Erwachsenen zuständig. Womit sind die besonders belastet im Moment?
Wir waren jetzt im Ahrtal, wir waren in Ahrbrück und wir waren in Schuld und wir haben überall versucht, mit Menschen zu sprechen und auch Organisationen für unsere Arbeit, die übrigens am 29. Oktober in Ahrbrück in der Dental-Grundschule beginnt, alles vorzubereiten. Und wir haben natürlich mit vielen gesprochen und eben festgestellt, dass viele Erwachsene, ja, ich sag mal, interessanterweise viele Frauen gerne mit uns gesprochen haben und sich geöffnet haben und im Gegensatz zu den Männern, die überhaupt gar nicht Stellung nehmen konnten, die sich wirklich umgedreht haben und gegangen sind, weil sie so belastet sind und Angst haben, denke ich, oder Sorge haben, dass sie, wenn sie darüber reden, eben so dekompensieren halt und zusammenbrechen, ne? Weil sie auf ihnen ruht ja auch die ganze Arbeit, natürlich auch auf den Frauen. Aber es wird ja doch erwartet, es sind viele Erwartungen auch an die Männer. Ne?
Und wie machen Sie das? Also Sie haben diesen Bus, da geht man in den Bus und dann macht man mit dem Therapeut oder der Therapeutin einen größeren Spaziergang oder wie läuft das dann ab?
Nee, also grundsätzlich gesehen, unser Mobil ist eben dazu da, damit wir unser Material und alles, was wir für unsere Arbeit brauchen, dabei haben. Wir beraten auch im Bus, aber jetzt am Anfang erstmal in der Schule und machen dort ein Angebot mit Spiel, Spaß und Freude. Wir wollen ein bisschen entlasten. Wir wollen, dass es wieder erlaubt ist zu lachen und dass man auch Spaß haben darf in dieser Situation. Das ist ganz wichtig. Und Eltern sind gerne willkommen, auch mit uns dann ins Gespräch zu kommen. Wir wollen jetzt hier keine Therapiestunde abhalten. Das sind wir nicht. Wir sind Pädagogen oder wissen um viele Möglichkeiten, eben in so einer belastenden Situation zu sprechen, ne? Sich zu öffnen, Dinge zu erzählen. Wir können viele Sachen gerade rücken. Wir haben zum Beispiel erlebt, dass Menschen, die jetzt nicht persönlich betroffen waren, sondern nur sekundär betroffen, trotzdem mit einem schlechten Gewissen da leben. Mir ist nichts passiert. Das ist genauso schlimm und das bringt auch so eine gewisse Hilflosigkeit mit sich.
Zum Schluss, Frau Neukirchen, sagen Sie nochmal, für Menschen, die Hilfe brauchen, egal ob groß oder klein, wie sind Sie mit Ihrem Angebot zu erreichen?
Also zunächst mal verteilen wir jetzt auch ja nicht keine Flyer. Wir wollen nicht noch mehr dahin hängen, was die Leute lesen müssen. Wir sind da, wir verteilen Informationsmaterial in Form von Visitenkarten und dann sind unsere Nummern drauf, unsere Internetadressen und unsere Erreichbarkeit. Und dann kann man uns anrufen. Wir können auch dann konkret zu Menschen hinkommen. Wir sind ja mehrere Teams, weil wir inzwischen schon 14, 15 Therapeuten bzw. Pädagogen sind, die arbeiten werden. Und so können wir uns aufteilen, um den Menschen dort möglichst vielen Menschen zu helfen.
Gundula Neukirchen war das. Sie ist Sozialarbeiterin und Pädagogin. Ab Ende Oktober ist sie mit ihrem Team und einem Beratungsbus unterwegs im Ahrtal, zunächst in einer Schule. Von Rheinland-Pfalz nach Baden-Württemberg. Und dieses Mal geht es auch wieder um ein mobiles Angebot. Allerdings hat das mit Corona zu tun. Denn wer dieser Tage an einem Impfbus vorbeiläuft, der sieht häufig richtig lange Warteschlangen davor stehen. Das ist zum Beispiel in Stuttgart auf dem Schlossplatz und dem Marienplatz im Moment so. Woran das liegt und ob solche Impfangebote deswegen jetzt ausgeweitet werden, das hat unsere SWR-Reporterin Katharina Kurz nachgefragt.
Die Warteschlange auf dem Stuttgarter Schlossplatz in der Innenstadt verlangt bequeme Schuhe. Denn wer hier dieser Tage am Corona-Impfbus ansteht, der braucht Zeit. Diese Studentin hat 3 Stunden gewartet.
Wir sind zum Impfen gekommen, weil ich sonst nicht zur Hochschule kommen kann, weil ich muss jeden Tag eine 3G-Regel vorzeigen. Und da Studenten nicht so viel Geld haben, habe ich mir gedacht, statt den ganzen Zeit den Antigen-Test jetzt zu zahlen, weil es jetzt kostenpflichtig ist, gehe ich mich impfen und dann habe ich es mir hinter mir.
Je nach Standort des Impfbusses variiert die Nachfrage nach Corona-Impfungen zwar. Gerade auf dem Schlossplatz gibt es natürlich besonders viel Laufkundschaft. Aber die Stadt hat schon den Eindruck, dass sich hier das Ende der kostenlosen Schnelltests widerspiegelt, sagt Stadtsprecher Sven Mattis.
Es ist schön zu sehen, dass die Nachfrage nach Impfungen erneut steigt. Offensichtlich fühlen sich jetzt mehr Menschen motiviert dadurch, dass die Tests für sie nicht mehr kostenlos sind, sich nun doch impfen zu lassen. Das beobachten wir auch und beobachten auch, dass wenn diese Nachfrage so groß ist, dass man das Angebot dann ausweiten muss.
Mattis spricht davon, dass besonders noch mehr Hausarztpraxen für offene Impfangebote gewonnen werden sollen. Das Angebot des Impfbusses, der von Stadt und Klinikum gesteuert wird, solle so bleiben, wie es ist. Es seien besonders jüngere Menschen, die sich bei ihnen am Bus gegen Corona impfen lassen würden, so Lippe. Aktuell seien über die Hälfte davon Erstimpfungen.
Es ist wichtig, dass ein niederschwelliges Angebot nach wie vor noch besteht. Wir stellen fest, dass viele Leute, vor allem Jüngere, überhaupt keine Hausarztversorgung bisher haben, also an keinen Hausarzt angebunden sind. Und denen fällt es natürlich schwer, sich dann irgendwo jetzt nach Schließung der Impfzentren impfen zu lassen.
Und viele entscheiden sich dann doch recht spontan für eine Impfung. Das ist zumindest die Erfahrung einer Ärztin, die im Stuttgarter Impfbus im 3-Minuten-Takt täglich schon mal um die 100 Spritzen setzt.
Man merkt schon, dass sich viele Leute spontan dazu entschieden haben. Das merkt man zum Beispiel, dass sie keinen Impfpass dabei haben und dass sie dann von uns so ein Ersatzdokument brauchen.
Das baden-württembergische Sozialministerium hat auf SWR-Anfrage mitgeteilt, dass auch die Verantwortlichen dort ein starkes Interesse an den Impfbussen beobachten. Auch hier wird vermutet, dass das mit dem Ende der kostenlosen Bürgertests und der kommenden optionalen 2G-Regelung zusammenhängen könnte. Das Ministerium will die Lage nach eigener Aussage weiter im Auge behalten und bei Bedarf mit möglichen Aufstockungen bei den Impfangeboten reagieren.
Katharina Kurz berichtete aus Stuttgart. Der Aufschwung in Deutschland fällt in diesem Jahr zwar nicht aus, aber er wird nicht so stark wie erwartet. Führende deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute haben am Vormittag ihre Jahresprognose für das deutsche Bruttoinlandsprodukt korrigiert. Sie gehen jetzt von insgesamt plus 2,4% bei der deutschen Wirtschaftsleistung aus, nicht mehr von knapp 4% wie noch im Frühjahr. SWR-Wirtschaftsredakteur Michael Wegmer, was fangen wir denn mit dieser Erkenntnis an? Die Gründe dafür sind ja eigentlich bekannt.
Absolut richtig. Diese Absenkung für das BIP, also für alles, was in Deutschland insgesamt an Waren, an Dienstleistungen innerhalb eines Jahres produziert wird, diese Absenkung war abzusehen. Wir sprechen ja fast täglich über die Gründe, die Lieferengpässe, viele Millionen Autos, die weltweit in diesem Jahr nicht gebaut werden können, einfach weil die Teile fehlen. Der Export von deutschen Waren ins Ausland, der hat im Sommer geschwächelt. Die hohen Energiepreise, die schrecken Konsumenten von anderen Anschaffungen ab, also auch der Binnenkonsum kommt nicht so richtig in die Gänge und wir haben insgesamt eine sehr hohe Inflation im Augenblick. Jetzt könnte man sagen, da ist doch ein Gesamtplus von 2,4% immer noch gut, aber im vergangenen Corona-Jahr 2020, da ist das BIP um knapp 5% gesunken, also das macht deutlich, dieser Nachholeffekt ist überschaubar.
Wie beurteilen die Forscher die Lage für das kommende Jahr? Besser?
Deutlich besser, ja. Plus 4,8%. Das ist fast 1% mehr als bei der Prognose noch im Frühjahr. Und das wird wirklich spannend sein zu sehen, wie lange diese positive Prognose Bestand hat. Denn im Augenblick gehen wir noch davon aus, dass viele Effekte vorübergehend sind, vor allem hohe Inflation und Lieferengpässe. Aber es gibt inzwischen schon auch Indizien dafür, dass vieles doch länger bleibt als gedacht. Die hohe Inflation zum Beispiel, da gehen einige Ökonomen inzwischen davon aus, dass die sich nicht schon zum Jahresende wieder in Richtung 2% bewegt und auch die Lieferengpässe begleiten uns doch jetzt schon länger als Anfang des Jahres erwartet. Also wird diese kommende Prognose der Institute im Frühjahr 2022 dann wirklich sehr, sehr spannend.
Hat sich denn in dieser schwierigen Lage an der Beschreibung was geändert? So Wörter wie Nachholeffekt, Boom, Aufholjagd, die hört man gar nicht mehr oder täuscht das?
Das nehme ich ähnlich wahr, zum Beispiel auch heute in der ersten gemeinsamen Pressemitteilung der Institute zu dieser abgesenkten Prognose. Da ist alles sehr, sehr vorsichtig formuliert. Die Krise wird allmählich überwunden, heißt es zum Beispiel. Und wir müssen unser Handeln an geringerem Wachstum ausrichten. Das steht da auch drin, denn die Forscher glauben zwar langfristig an einen Nachholeffekt, aber sie glauben, dass das alles sehr viel langsamer geht, unter anderem auch durch die Kosten des Klimawandels. Schauen wir noch kurz auf den DAX, plus 0,9% heute, 15.380 Punkte.
Michael Wegmer aus der SWR Wirtschaftsredaktion.